Guten Abend, Herr Mayer.
Guten Abend, Frau Lenk.
Wir haben uns heute zusammengesetzt, um unsere wahrscheinlich Reihe über das Thema Pornografie im Internet zu beginnen. Wir wissen noch nicht genau, wie viele Folgen dabei rauskommen. Wir dachten uns, wir fangen erst einmal an. Dann standen wir vor dem Problem, wie fängt man das eigentlich an? Wie nähern wir uns dem Thema Porno im Internet? Das Internet ist gemacht für Katzenvideos und Porno, sagt eine allgemein bekannte, ich würde sagen, ein allgemein bekanntes Internet-Sprichwort. Doch, kann man so sagen. The Internet is for porn and cats.
Ja, das kann man so festhalten.
Also haben wir es mit einem weiten, weiten Feld zu tun. Gerettet hat uns eine extrem schlechte Dokumentation aus der ZDF-Mediathek, die vorgibt, über das Problem von Internetpornografie und Jugendlichen näher zu beleuchten. Das tun sie in höchstens einem Viertel des Videos. Den Rest der Zeit werden junge Frauen gezeigt, die entweder schon in der Pornobranche sind, die in die Branche einsteigen wollen oder die Aussteigerin sind und über die schlimmen, schlimmen Verhältnisse dort sprechen, die wirklich nicht witzig sind. Das sollte jetzt nicht.
Nein, nein, das, was Sie, also das, ich würde sogar sagen, die Sachen, die Sie an Problemen über die Branche sagen, die Produktionsbedingungen von Pornografie, das sind wahrscheinlich die besten Sachen in der ganzen Doku. Ich möchte es schon fast lieber nur eine Reportage nennen, weil sie einfach nicht gut genug ist, um dem eher qualitativen Anspruch einer Dokumentation zu genügen.
Aber eigentlich berichtet sie auch über nichts so, dass es sich, also dass man es eine Reportage nennen könnte. Auch eine Reportage ist ja etwas, was bestimmte Elemente und einen Aufbau und einen roten Faden und eine klare Fragestellung besitzt.
Ja.
All das besitzt diese Dokumentation nicht.
Ja,
im Grunde lässt es sich gut zusammenfassen. Dort sind, nennen wir sie mal, Medienvertreter, die gerne eine Dokumentation über das Thema, wie gefährlich doch Pornografie für Jugendliche ist, machen wollen. Und dann sind da ein Haufen Experten, die die ganze Aufregung nicht so ganz nachvollziehen können. Und herauskommt diese Dokumentation von Leuten, die auch diesen Experten keine Minute zugehört haben. Was passiert da eigentlich Komisches? Es gibt immer wieder, brandet es hier und da auf. Es geht durch die Medien so ein gewisses Unbehagen, was die Jugend und den Pornokonsum angeht. Das ist irgendwie schon so ein Thema, was aber wenig wissenschaftliche Substanz besitzt.
Als du mir das erste Mal davon erzählt hast, musste ich an etwas denken, das du mir schon vor noch längerer Zeit erzählt hast.
Wir kennen uns jetzt ja auch schon ziemlich lange.
Länger als 2 Wochen.
Ja, sicher.
Und das ist Foucault und der Sexualdiskurs im 19. Jahrhundert.
Mhm.
Dass auch damals schon es darum ging, die Kinder vor der bösen Sexualität zu bewahren und die gefährliche kindliche Masturbation.
Nicht die böse, also ja, vor der Sexualität bis zu einem gewissen Alter zu bewahren, aber das eigentliche Ziel, und darum geht es auch immer wieder in dieser Doku, das eigentliche Ziel ist, die Sexualität der Jugend in bestimmte gesunde Bahnen zu lenken.
So ist es besser formuliert, ja.
Und dann gibt es gewisse krankhafte Erscheinungen. Im 19. Jahrhundert, du erwähntest das schon, war es die Onanie.
Mhm.
Die führt dann irgendwie zu Schlimmerem und zu, im Grunde degenerierten Individuen, hieß es damals. Heute führt es zu gewalttätigen Jugendlichen und dann tauchen Thesen auf, wie dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen Gewaltausübung und Pornokonsum gibt, wo auch nicht weiter erläutert wird.
Ja, worin diese Dokumentation sehr gut ist, ist es, keinen roten Faden zu haben.
Ja.
Darin ist sie sehr gut. Sie ist sehr eklektisch und schafft es eigentlich nicht wirklich, einen Punkt an einer Stelle zu machen. Sie zitiert ihre Experten oder lässt verschiedene Wissenschaftler, sie lässt Psychologen, Psychiater, Sexualwissenschaftler, Leute aus der Branche zu Wort kommen. Aber warum sie diese Leute jetzt zu Wort kommen lässt, erschließt sich nicht immer unbedingt, außer in den Zusammenhängen, wo es um den Punkt geht, Pornografie ist gefährlich für Minderjährige. Dieser Punkt wird irgendwie immer deutlich, aber nicht durch das, was die Leute sagen, sondern durch Schnitt, durch Untermalung. Und wenn ich gerade vom Schnitt spreche...
Die Musik, permanent, ist eine Bedrohungssituation, Musik. So Musik, die man im Krimi hört, kurz bevor jemand umgebracht wird.
Ja.
Die gesamte fucking Doku lang.
Als sie über die neutralste... Sie zitieren eine Studie an einer Stelle, die neutraler kaum hätte sein können, ja? Aber die ganze Szene ist aufbereitet, wenn du das gerade sagst, mit dem Verbrechen, als wäre das aus einer Reportage über Polizeiarbeit und es wäre gerade die Recherche zu einem Kriminalfall. Ja, wir haben oben die schwarzen Ränder am Bild, das leicht verschwommene vom Text, dann haben sie Tippgeräusche von der Schreibmaschine nachgemacht.
Und Schreibmaschinenschrift erscheint auf dem Bildschirm, als würde aus Akten zitiert werden.
Ja, also wir haben solche Sachen. Und dann sagen die Wissenschaftler Folgendes. Magst du den einen Teil gerade einmal zitieren?
Die Unaufgeregtheit, mit der Jugendliche über ihre Erfahrungen mit Pornografie sprechen, steht den Autorinnen zufolge in einem auffälligen Kontrast zur Dramatik der öffentlichen Debatte.
Vielen Dank. Da haben wir einen Teil Foucault und da haben wir einen Teil von dem, worum es uns geht.
Ja.
Diesen seltsamen Konflikt dazwischen. Und die Studie stellt dann weiter fest, die Jugendlichen könnten sehr wohl zwischen der Realität und dem fiktionalen Gehalt von Pornografie unterscheiden. Sie könnten weiterhin sehr wohl zwischen dem für sie erregenden und lustvollen Teil unterscheiden und dem abstoßenden, abturnenden Teil, die sie auch in unterschiedlichen Kontexten verwenden, wie die Studie weiter bemerkt. Den ersten, den lustvollen Teil, eher für den Privatkonsum. So kann man das, glaube ich, sagen. Ob privat einzeln oder mit mehreren ist, wird nicht weiter erwähnt, aber das ist ja auch nicht weiter wichtig. Es ist ja der Privatkonsum. Und das andere, den eher abstoßenden Teil, das ist der, den sie in WhatsApp-Gruppen teilen, so als Schockvideos.
Das ist dann das, was immer wieder im medialen Diskurs zum Beispiel auftaucht. Das ist ein schönes Beispiel dafür. Wenn wieder irgendwelche Porno-Gewaltvideos an irgendeiner Schule irgendwie die Runde gemacht haben und irgendjemand hat halt irgendeinem Lehrer erzählt oder irgendeinem Elternteil oder sowas. Irgendwer macht das halt immer und dann kriegt das die Bild-Zeitung mit und dann ist das irgendwie ein paar Tage lang ein ganz großes Gesprächsthema.
Und sie redeten in dem Teil der Doku darüber, als würden die Jugendlichen und Kinder dadurch traumatisiert. Und den Teil finde ich sehr seltsam.
Und die Studie sagt halt eindeutig, nein, sind sie nicht. Es geht um den Schockfaktor. Sie können dazwischen unterscheiden. Es besteht nicht wirklich ein Problem. Und die Jugendlichen, die Unaufgeregtheit mit der Jugendliche über ihre Erfahrung mit Pornografie sprechen. So, genau darum ging es die ganze Zeit. Und die Zitate werden einem aber präsentiert mit genau der Art, die Herr Meyer eben beschrieben hat. Die Tippgeräusche, die gleich wird jemand umgebracht Musik. Wirklich äußerst befremdlich. Und dabei kommt halt die ganze Zeit, man bleibt mit so einem emotionalen Gefühl von, oh ja, da liegt ja irgendwas im Argen zurück. Ohne dass irgendeiner der auftretenden Experten das jemals gesagt hätte.
Ja. Wenn ich zwei Adjektive benutzen müsste, um diese Reportage, Doku zu beschreiben, es wäre tendenziös und skandalisierend.
Mit Foucault, um darauf zurückzukommen, ist das zum einen die gefährdete Sexualität der Jugend, diese Art von Diskurs über Sexualität. Auf der anderen Seite trifft dazu aber noch ein anderer Diskurs, nämlich der Gefährdung der Jugend durch Mediendiskurs.
Die, auch groß.
Die etwas Älteren unter unseren Hörern werden sicherlich noch aus eigener Erfahrung sich vielleicht noch sogar an die späten 80er, frühen 90er Jahre erinnern. Da war es der Horrorfilm, der zu Gewalttaten führt.
Ja, sowas wie Nightmare, was war es noch? Nightmare on Elm Street? Oder American Psycho galt auch eine Zeit lang als höchst gefährlich.
Ja.
Angeblich seien mehrere Mordserien auf Grundlage von American Psycho passiert.
Wahnsinn.
Ja.
Stephen King, Friedhof der Kuscheltiere, solchen Filmen wurde das auch mal unterstellt. Da gab es Zeitungsartikel, dass irgendwelche Jungs in England, den hatten wir damals in der Schule, in der 6. Klasse, dass irgendwelche Jungs in England irgendwen umgebracht hätten und als Inspiration halt Stephen King benutzt hätten. Naja, auf jeden Fall, daher kann man diesen Diskurs kennen. Man kann ihn aber auch aus den 2000er, 2010er Jahren kennen. Da waren es die Killerspiele. Eher 2010er, glaube ich.
Ja, die sind auch immer mal
Das war
wieder
auch wieder
drin gewesen.
ein. Und natürlich dann noch irgendwann die Massen-Online-Rollenspiele und deren Suchtfaktor.
Ja.
Das war noch so ein weiteres Ding.
Computerspiele haben immer mal wieder Mode, dass manche von denen erwähnt werden.
Also und diese Gefährdung der Jugenddiskurs, ein paar, nicht nur ein paar Wissenschaftler, eigentlich darüber sind sich Wissenschaftler ziemlich einig, alle Kulturwissenschaftler. Dieser Diskurs hat begonnen im Grunde mit der bürgerlichen Gesellschaft. Ganz am Anfang waren es nämlich Bücher. Die Jugend, die zu viel liest und deswegen verroht und gewalttätig wird und Selbstmord begeht, als sie haben Werther gelesen und sich alle umgebracht. Das.
Das kann ich aber auch gut verstehen, wer das Buch lesen muss. Sie haben es ja freiwillig getan.
So, das ist einfach ein ganz alter Hut. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, beginnt es auch in der bürgerlichen Gesellschaft, aber im Sexualitätsbereich. Die Sexualität der Jugend, die in gesunde Bahnen gebracht werden muss. Sie soll nicht unterdrückt werden. Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis über Sexualität. Und dann irgendwann kam die sexuelle Revolution. Vorher war die Sexualität unterdrückt. Seitdem ist sie frei. Und wir sind so glücklich, weil wir jetzt freie Sexualität haben müssen. Nee, es ging nie um Unterdrückung der Sexualität. Es ging darum, dass sie im richtigen Rahmen zustande kommt, so dass sie gesund stattfindet. Was man unter gesund versteht, darüber kann man streiten. Das ist heute sicherlich etwas anderes als im 19. Jahrhundert. Aber dass es immer noch um die Gesundheit so sehr geht, das ist immer noch genau derselbe Scheiß. Und genauso wie, dass die Jugend so eine zerbrechliche Sexualität hat, die ja nichts irgendwie erfahren darf, was sie schaden könnte, weil sonst geht der ganze Jugendliche den Bach runter und unsere Gesellschaft ist am Ende. Und dann haben wir ja noch das Problem, dass die ganzen Moslems kommen und so weiter. Auf jeden Fall geht das Abendland unter.
Ja, es geht schon so lange unter.
Richtig. Immer und immer und immer und immer wieder. Und immer ist die Jugend schuld. Es gibt doch auch dieses uralte, jahrtausendealte Zitat, dass die Jugend.
Ja, ich glaube, es gibt von Aristoteles eins, der schon von
Ja.
der Verrohung der Jugend spricht. Und seitdem ich das gehört habe, denke ich mir, wir brauchen uns wirklich keine Sorgen machen.
Richtig. Und anscheinend kann die Jugend, wie gesagt, laut Studien, die war auch nicht von irgendeinem linken Wissenschaftlerverein, die war vom Bundesministerium für gesundheitliche Aufklärung. Also, ich denke, das ist
Ist es immer ein Bundesministerium?
richtig. Die neigen nicht dazu, die liberalsten der Welt zu sein, auch nicht unbedingt die konservativsten, aber schon nicht so übler Hippie-Scheiß.
Nein. Ich wollte noch mal auf den Punkt mit den traumatisierten Jugendlichen zu sprechen kommen.
Ja.
So, weil ich mir dachte, ein Teil von diesem Schock, von dem Sie ja erzählt haben in der Doku, das kann ich zu einem Teil durchaus nachvollziehen. Ja, wenn ich mir so überlege, als Klassenkameraden das erste Mal die echten Pornohefte herausholten, irgendwo bei dem Freund ihrer Mutter oder sowas gefunden. Ja, ich fand das auch komisch. Manche Sachen davon fand ich auch durchaus eklig. Und dann zu sagen, nee, das will ich mir nicht angucken, das finde ich, also nicht nur, ich finde das nicht, wie soll ich das sagen? Naja, dieses Gefühl zu haben, davon abgestoßen zu sein. Irgendwas ist da nicht ganz richtig oder ist nicht okay für mich. Aber das ist auch ein guter Reflex. Dann zu sagen, nein, ich will das nicht, ich halte mich davon fern. Und weil sie ja auch so viel von dem qualitativen Porno von früher sprachen in der Doku. Ich erwähnte das eben schon. Einmal habe ich damals diesen Text, der unter den Bildern stand, gelesen. Um Himmels Willen. Man stelle sich. Was sagtest du noch mit dem. Mit dem Obdachlosen und Altersgeil? Ich weiß nicht mehr, wie war der Titel?
Mein Lieblingsfilm aus den etwa 2000er Jahren, Pornofilmtitel Altgeil und Obdachlos.
Ja. So, und in diesem Stil stelle man sich ganze Texte vor.
Doch, ich glaube, ich habe noch einen, der es schlägt, nämlich lesbisch, aber samengeil.
Oh ja. Das ist auch nicht schlecht.
Aber...
Und ja, von dem Stil, wie diese Überschriften sind, stelle man sich einen ganzen Text vor, der so geschrieben ist. Ich würde sagen, das macht es nicht besser. Also, ich würde das nicht als qualitativ hochwertig bezeichnen, ehrlich gesagt.
Oh, wenn wir schon dabei sind, auch noch aus der 2000er Jahre Porno-DVD-Zeit. Ich hatte damals von meinem Ex-Freund, also damals noch Freund, die Pornosammlung gefunden in der Wohnung, in seiner. Und ich habe den Fehler gemacht und nicht nur die Cover betrachtet, das war okay, er schien gewisse Vorlieben zu haben, ja, so what? Aber ich habe mir die Texte auf der Rückseite durchgelesen.
Ja.
Und es war die ganze Zeit wirklich ein mir sehr lang erscheinender Text darüber, wie Löcher zerfickt werden und ähnliches. Mhm. Also es war wirklich, also es war sehr schockierend. Ich fuhr sehr verstört dann einfach wieder nach Hause und wusste nicht mehr genau, was ich jetzt irgendwie, oh Gott, wie ich mit diesem Menschen noch weiterhin Sexualität teilen möchte.
Und ich finde, das ist ein sehr gutes Stichwort, das ja auch in der Doku aufgemacht wurde. Nämlich die Verbindung zwischen Pornografie oder Konsum von Pornografie und sexualisierter Gewalt.
Ja.
Und wenn ich mich an diese Sprache erinnere, und du zitierst sie ja auch gerade, es ist etwas, es ist für mich nicht ganz greifbar. Also auch heute noch nicht. Warum? Ich habe das vorhin in unserem Vorgespräch schon einmal gesagt und ich glaube, ich möchte da einfach einmal direkt so wirklich an alle Männer diese Frage stellen. Was ist das da eigentlich, vor allen Dingen bei Männern, mit der Verbindung von Sex und Gewalt? Und ich meine nicht slappen oder sowas, so ein bisschen auf den Hintern hauen oder sowas, sondern in dem Sinne, wie du das gerade eben gesagt hast, von Löcher zerficken. Also als würde ich jemanden zusammenschlagen mit meinem Schwanz.
Gucken wir uns das, was ich immer gerne, den Wald- und Wiesenporno, das, was einem so überall im Internet begegnet, an. Die Gesichter der Frauen wirken einfach nicht lustvoll, sondern sie wirken eher schmerzverzerrt. Ein Bekannter von mir meinte, naja, es ist eher so wie Leistungssport. Sie können es halt einstecken, darum geht's halt. Und ich dachte mir nur, und das ist erotisch, dass sie stark genug ist, etwas, was Schmerz bereitet, einzustecken? Ich habe ihn nicht gefragt, ob er das auch erotisch findet. Von daher, darüber kann ich nicht sagen. Aber das ist eine Frage, die sich dann halt auftut. Oder dann halt Subreddits, die im Grunde zu meinen Lieblings-Porno-Subreddits gehören. Nämlich Dead Eyes ist sehr gut, wo es darum geht, Frauen, die einen möglichst toten Blick haben, weil sie so unglaublich zerstört von dem ganzen Porno ist. Oder von ihrer ganzen Pornodarstellerinnen-Karriere, dass sie völlig aufgegeben hat und ja, tot in die Kamera, völlig emotionslos blickt. Also ein gebrochener Mensch, könnte man das vielleicht auch nennen. Okay. Und ein weiteres, ich erwähne es immer wieder, Painel. Die Verbindung, ein Kofferwort, die Zusammenstellung aus Pain, Schmerz und Anal, Analverkehr. Dazu muss ich, glaube ich, gar nichts erklären.
Nee, ich denke auch, der Titel ist selbsterklärend.
So ähnlich wie Altgeil und Obdachlos, nur ein bisschen anders.
Und um das einmal ganz deutlich zu machen, es geht nicht darum, dass wir nur bestimmte Spielarten von Sexualität für akzeptabel halten. Ich finde gut, was du dazu vorher immer gesagt hast, ja, dass du mit den BDSM-Sachen besser umgehen kannst und die deutlich weniger verstörend findest.
Absolut nicht.
Als manche Sachen, die im, ich sage mal, gewöhnlichen Porno für Heterosexuelle vorkommen.
Richtig. Denn dort geht es immer darum, mit jedem Schmerz, der zugefügt wird, geht es um die Erzeugung von Lust beim Partner. Das läuft über einen ganz strange Weg bei BDSM-Sachen. Aber es geht doch im Endeffekt um Lust. Und nicht um Schmerz und Zerstören und Zerficken und all diese Dinge. Und dann ist man, ach, man will oder nicht, man ist wieder ganz schnell bei Klaus Teweleit und den Männerfantasien.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Freikorpssoldaten, die darüber fantasieren, wie sie Frauen zerstückeln und all das. Ein Stückchen davon steckt da, denke ich, immer noch drin. Und sonst würde nicht so viel von Pornografie so aussehen, wenn das keiner wollen würde. Das heißt aber nicht, dass es unsere Jugend gefährdet. Das heißt, dass es etwas ist, was irgendwie vielleicht in Männer-Frauen-Verhältnis falsch läuft. Ganz allgemein. Und nicht nur irgendwie die Jugend, sondern wir alle.
Ja, ich denke, also mich würde das heute noch in diesem Sinne verstören. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Es ist eine offene und ehrlich gemeinte Frage an das Publikum, vor allen Dingen an den männlichen Teil des Publikums. Ist das etwas, das anziehend ist, ja, das in diesem Sinne sexy ist, oder ist es als etwas, das verstörend ist und das sozusagen ausgeblendet werden muss während des Pornoguckens? Das ist ja durchaus auch immerhin noch eine Leistung oder etwas, das wir mitbedenken können, dass sie sagen, eigentlich mag ich das nicht, aber es ist ein Teil aus der Szene und da gucke ich jetzt dran vorbei.
Ich hab sogar zwei ziemlich gute Beispiele, aber eins ist die perfekte Pointe von meinem Ex-Freund vorhin.
Aha.
Denn damit konfrontiert, erzählte er mir, beziehungsweise zeigte sich erstmal sehr überrascht und erzählte mir, er hat die Texte nie gelesen.
Ja.
Er meinte, eine der ersten Regeln ist, lies nicht diese Texte. Okay. Damit hatte sich das alles so ein bisschen relativiert. Das ist zum Beispiel eins dieser Ausblendemechanismen. Eine andere Sache, die ich häufig schon gehört habe, ist, mach um Himmels Willen den Ton aus.
Mhm.
Weil sie häufig sehr, sehr komische Geräusche machen, die sich schwierig mit erotischer Situation in Verbindung bringen lassen.
Eher ein mechanisch-rhythmisches Stöhnen. Es klingt wie ein Sprung in der Platte.
Ja, viele Pornodarstellerinnen sind keine guten Schauspielerinnen. Ich glaube, die Fähigkeit an Schauspiel, die es benötigt, um in Pornos zu spielen, wird häufig unterschätzt.
Ich meine, es ist vielleicht sogar eines der schwierigsten Schauspiele, ist es ein sehr intimes Schauspiel, das Lust suggerieren soll,
nein,
wo sie im Zweifelsfall nicht einmal ist?
Anscheinend soll es ja gar nicht Lust suggerieren, sondern Schmerz.
Je nachdem, über welchen Teil wir gerade reden. Wenn du über den Panel-Teil redest, da hattest du ja einmal gesagt, da waren durchaus einige Forennutzer dabei, die sagen, wie, euch turnt das an, wenn das echt ist?
Ja, klar. Nee, ich meinte auch im Wald- und Wiesenporno.
Ach so.
Sind ja die Frauen nicht mit Lust, also was sie spielen, ist nicht lustvolles Gesicht, sondern eher schmerzverzerrtes Gesicht sehr häufig. Aber auch das machen sie nicht so richtig gut. Vielleicht schon, vielleicht ist es aber auch echt, man weiß es nicht. Das ist dann die Dreiviertel der anderen Doku, die sagen, naja, in der Pornobranche herrschen nicht unbedingt Verhältnisse, wo man Nein sagen kann oder wo ein Nein dann auch akzeptiert wird, sondern es wird weitergemacht. Aber ich denke, unsere heutige Zeit ist dann auch wieder vorbei. Das ist die Stelle, wo wir nächstes Mal einfach nahtlos dran anschließen werden. Herr Mayer.
Frau Lenk, ich danke Ihnen für das Gespräch. Thank you.